Miau Amici, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Hallo! Heute sprechen wir über eine Wissenschaftlerin, deren Entdeckungen so bedeutend waren, dass insgesamt gleich 4 Männer ganze 2 Nobelpreise dafür bekommen haben.
Richtig, wir sprechen über Rosalind Franklin und die Entschlüsselung unserer DNA. Franklin hat sich mit ihren Kollegen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den wissenschaftlichen Erfolg geliefert. Das hat sie am Ende verloren. Man hat sie um einen Nobelpreis gebracht und am Schluss musste sie ihre radikale Forschung sogar mit dem Leben bezahlen.
Das Ganze hört sich an wie ein Wissenschaftskrimi, denn heute geht's um Integrität, Glaubwürdigkeit, Verrat und um dreisteste Diffamierungskampagnen.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen, den Podcast mit Britt und Julia.
So, bevor es losgeht, wollen wir uns aber tatsächlich noch bei euch bedanken, denn wenn ihr das hört, ist quasi gerade unsere erste Folge gelauncht. Und ihr habt uns einfach großartiges Feedback hinterlassen und voll die guten Ideen geschickt. Und man sagt das immer so leicht, so ihr seid die süßeste Community aller Zeiten, aber ihr seid es. Vielen Dank.
Ja, und vor allem ist es voll schön, dass wir mit der ersten Folge schon so viele Leute erreicht haben, die wirklich liebe Nachrichten geschrieben haben, auch Erfahrungen geteilt haben oder vielleicht auch Wut, die man manchmal bei diesen Stories, die wir erzählen, hört. Und genau, schöne Hinweise auf nächste Folgen geschickt haben.
Genau, ihr seid der Honig auf unseren Butterbroten.
Ich muss noch nachtragen, für die Vegan-Bubble und mich seid ihr der Agavendicksaft auf unseren Margarinestullen. Dankeschön.
Unter anderem haben wir tatsächlich auch den Hinweis bekommen, wir sollten noch mehr intime Details aus unserem Leben preisgeben.
Was als intime Details bezeichnet?
Ich glaube schon. Und das, natürlich nehmen wir dieses Feedback gerne an. Wir sind ja bereit für konstruktive Kritik. Und deswegen dachte ich, fangen wir den Podcast ganz persönlich an und ich verrate ein super intimes Detail über meinen Körper, nämlich meine Blutgruppe. Dum, dum, dum.
Wow, ich weiß meine nicht mal. Daher, ja, was hast du denn für eine Blutgruppe, Julia? Sag mal.
Das hätte ich dich nämlich auch direkt gefragt, ob du deine Blutgruppe kennst. Meine Blutgruppe ist A-positiv. Das ist die zweithäufigste Blutgruppe der ganzen Welt. Ich bin also sau basic.
Ich weiß meine leider nicht und ich denke mir schon richtig lange, dass es bestimmt echt gut wäre, wenn ich die wüsste. Aber wie findet man die denn raus?
Also ich weiß das vom Blutspenden. Du kannst wahrscheinlich auch jeden beliebigen Arzt oder Ärztin, die dir Blut abnimmt, fragen, dass die das mit analysieren oder so, bei so einem stinknormalen Bluttest. Aber wir werden tatsächlich im Laufe dieser Folge noch häufiger auf dieses Thema zu sprechen kommen. Ich wollte das so als kleinen Teaser mal so in den Raum werfen, damit sich niemand mehr beschwert, nichts Persönliches über mich zu wissen. Also ich meine, geht's noch intimer? Und wir machen jetzt einfach mal weiter und später werde ich noch mal darauf zurückkommen.
Ist auch ein schöner Aufruf an alle, die so wie ich das nicht wissen, kümmert euch doch vielleicht mal drum. Das gehört auch zum Erwachsensein, dass man mal sowas rausfindet über sich. Könnte wichtig sein irgendwann.
Gut, dann verbinden wir jetzt das Thema der heutigen Folge, die DNA, mit meinem Blut. Bitte, Britt.
Genau, ich mache es jetzt wie unsere heutige Protagonistin Rosalind Franklin und lege mal ein bisschen Grundlagen für die Inhalte unserer Folge. Denn ich sage ganz ehrlich, die Schulzeit ist bei mir schon ein paar Jährchen her und im Biologieunterricht habe ich auch nicht unbedingt immer so aufmerksam aufgepasst. Deswegen habe ich mich für die Folge noch mal ein bisschen eingelesen. Was ist DNA überhaupt? Woher, seit wann wissen wir, dass die existiert? Was kann die? Und versuche jetzt mal zwei, drei Minuten vollste Aufmerksamkeit. Versuche das mal in möglichst einfachen Worten und relativ schnell zusammenzufassen.
Und alle, die gerade den Staubsauger in der Hand haben oder so schnell Lauf beim Joggen machen, sind so, oh nee.
Und alle, die wirklich Ahnung davon haben, sind wahrscheinlich auch so, oh nee, weil ich übernehme jetzt keine Garantie, dass mein Internetwissen hier das komplett widerspiegelt. Aber fangen wir damit an. DNA ist der Schlüssel zu allem Leben auf unserem Planeten. In jeder unserer ca. 40 Billiarden Zellen, also 40 Billiarden Zellen hat ein Mensch, stecken 6,4 Milliarden Basen, nennt man das, also die Buchstaben, aus denen die DNA sich zusammensetzt. Und, kleiner Funfact, würde man all diese DNA-Stränge aneinanderreihen, könnte man damit 600 Mal von der Erde bis zur Sonne und zurück gelangen. Von einem Menschen.
Das ist weit.
Das ist so unvorstellbar. Der Wahnsinn. Die DNA oder wie die DNA aussieht, darüber sprechen wir heute. Es ist ja quasi der Casus Knactus unserer Folge. Die bilden sich nämlich aus zwei äußeren Strängen.
Rückgratstränge.
Aha, die verbunden werden durch Basenpaare. Ich sage das jetzt schon mal, dieses Bild, von dem wir heute öfter sprechen werden, die Doppelhelix, das kann man sich vorstellen wie eine Wendeltreppe eigentlich. Diese Stränge sind sozusagen die Treppenwangen und die Stufen werden durch diese DNA-Basenpaare gebildet.
Oh, es fühlt sich gerade echt an wie Biogrundkurs.
Ich hatte gehofft, es fühlt sich an wie, wie hieß diese Serie früher, diese Zeichentrickserie, Der Mensch oder so, wo immer so in Zellen reinge... Und es war einmal der Mensch.
Es war einmal das Leben.
Ja, es war einmal das Leben, genau, so stellt ihr euch das vor.
Okay, süß.
Dass die DNA für das Vererben von Genen zuständig ist, wurde relativ spät, sage ich mal, bewiesen. Ich dachte, das wüsste man schon sehr lange, aber das wurde erst 1944 bewiesen. Bis dahin ging man häufig davon aus, dass Proteine für die Vermittlung des Erbguts zuständig sind. Man hat sich ja gefragt, wie geht das? Das ist ja eine sehr einfache Substanz. Es gibt diese vier Arten von Basenpaaren, also vier Buchstaben, A, T, C und G. Wie kann aus so einer einfachen Sequenz sozusagen sämtliches Erbgut oder Wissen vom Gänseblümchen bis zum Säbelzahntiger vermittelt werden? Und einen wichtigen Teil, um das rauszufinden, wie das funktioniert, hat tatsächlich Schrödinger, den wir alle von Schrödingers Katze kennen, beigetragen. Ja. Der hat nämlich 1944 ein Buch rausgebracht, What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell. Und hat darin quasi gefordert, dass Physik, Chemie und Biologie, die bis dahin ziemlich getrennt gehandelt haben, sich doch sozusagen zusammentun sollten und das Wissen aus der Physik über Moleküle und atomare Strukturen auch auf Lebewesen, also auf die Biologie übertragen werden könnte.
Also ich muss sagen, ich habe generell auch jetzt in dieser ganzen Recherche für den Podcast gedacht, dass es alles bestimmt mindestens 50 Jahre oder 100 Jahre früher stattgefunden hat oder rausgefunden wurde. Also vielleicht ist das auch super naiv, aber wenn man bedenkt, was man heute alles mit DNA macht und so, wofür das alles die Grundlage ist, finde ich es absurd, dass das quasi was Neues war oder was relativ Neues, als wir das in der Schule beigebracht bekommen haben.
Absolut. Ich meine, ich habe gelesen, jetzt so ein relativ junger Artikel, dass Biohacker, ich wusste nicht mal, dass die existieren, es geschafft haben, GIFs in DNA-Sequenzen abzuspeichern. Ich verstehe gar nicht, wie das funktionieren soll. Das überschreitet wirklich meine Vorstellungsvermögen.
Ja, meine auch. Also überspringen wir das einfach.
Genau, noch kurz weiter zu der Geschichte oder zu den Hard Facts, sag ich mal, wie die DNA überhaupt aussieht. Das wurde 1953 entdeckt und Genaueres dazu erfahrt ihr jetzt gleich. Und dass jeder Mensch einen einzigartigen genetischen Fingerabdruck hat, also individuelle DNA-Sequenzen, das wurde erst 1984 das erste Mal quasi aufgezeichnet durch Alec Jeffrey. Und der war auch der Erste, der wurde nämlich von der Polizei in Leicester, wo er an der Uni lehrte oder immer noch lehrt, der Typ ist Anfang 70, glaube ich, gefragt, bei der Übermittlung eines Täters, eines Mörders zu helfen. Das heißt, der erste Mensch, der wegen quasi über DNA-Spuren verhaftet und verklagt wurde, der ist Anfang 60 und sitzt immer noch im Gefängnis. Das ist total krass. Julia, rate mal, wenn man sagt, jeder Mensch hat einen einzigartigen genetischen Fingerabdruck, wie viel Prozent der DNA machen denn diesen individuellen genetischen Fingerabdruck aus?
Ich würde sagen, also erstmal gute Frage. Und dann würde ich sagen, wenig, also vielleicht so 2%.
Es sind, ich habe gelesen, zwischen 0,1 und 0,5%.
Okay.
Das heißt, so mindestens 99,5% sind eigentlich alle Menschen identisch. Und deswegen, es gibt ja immer diesen urbanen Mythos, oder wahrscheinlich ist kein urbaner Mythos, sondern es stimmt, dass wir zu 60% die DNA mit einer Banane teilen. Das ist dann natürlich irgendwie deutlich realistischer, wenn man hört, wie wenig individuelle DNA-Sequenzen man dann am Ende doch hat.
Viel Wasser auf jeden Fall teilen wir mit der Banane. Krummer Rücken,
sowas. Den habe ich auf jeden Fall auch. Genau, und das erste Genom, also diese bestimmte Abfolge von Erbgut, das kann ich jetzt leider nicht besser erklären, die für ein menschliches Wesen benötigt wird, also diese DNA-Sequenz, die braucht man, um einen Menschen zu machen, mit Haaren und Haut und Fingernägeln und allem, wurde erst 2000 vorgestellt. Und wir haben es in der Schule ja schon gelernt. Also wir müssen voll die aktuellen Schulbücher gehabt haben. Sah eigentlich nicht so aus, ehrlich gesagt.
Kann man
gesagt.
Sich nicht vorstellen, wenn das da mit dem Overhead-Projektor gegen die Tafel projiziert wurde. Kam mir nicht besonders aktuell vor alles, aber ja, interesting to know.
Und noch schnell zwei aktuelle DNA-Fakten, sag ich mal. Eine der neuesten Entwicklungen ist CRISPR, ein Tool, mit dem man, das ist quasi molekülgroße Scheren, mit dem man Teile aus der DNA-Sequenz ausschneiden und neue einfügen kann und so theoretisch bei Embryos genetisch vererbbare Krankheiten wie Muskelkrankheiten oder Krebs vor der Geburt editieren kann. Und was gerade ja auch total angesagt ist, ist, wenn man quasi mit so einem Speicheltest seine eigene DNA irgendwo einschickt und dann Informationen über seine Vorfahren, seine Herkunft bekommt. Das ist in Frankreich tatsächlich mit einer Geldstrafe von bis zu 3.750 Euro, also kann das bestraft werden, weil es verboten ist, diese persönlichen Gentests da zu machen.
Ja, ich habe auch gehört, da soll man gut das Kleingedruckte lesen, weil einige Firmen dann eben deine DNA speichern oder deine Einverständniserklärung dafür einholen und dann bist du für immer in irgendwelchen strangen Datenbanken vermerkt und so. Also das ist vielleicht irgendwie, sieht erstmal fun aus, rauszufinden, dass man zu, keine Ahnung, 40% irisch ist oder so. Keine Ahnung, was dabei rauskommt. Aber das ist halt, dass man halt genau gucken soll, wo man das macht und wo man jetzt einfach irgendein Speichelpröbchen hinschickt.
Genau.
Nicht, dass du dann später des Mordes überführt wirst, das kann ja immer mal
passieren. Oder Verwandte. Aber das ist tatsächlich je nach Recht des Landes. Also es gibt auf jeden Fall Länder, wo diese Unternehmen deine DNA-Infos an Pharmakonzerne und Medizintechnikunternehmen verkaufen. Und auch die Polizei kann sich gerichtlich Zugang zu diesen Daten verschaffen. Und in den USA ist es zumindest so, dass du aufgrund deiner DNA weder am Arbeitsplatz noch von einer Krankenversicherung diskriminiert werden darfst. Das gilt aber nicht für Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung. Fand ich auch krass.
Mhm.
Okay, so viel zu einem hoffentlich relativ kurz gebliebenen Ritt durch die Geschichte der DNA.
Now my mother said, Cheryl, when you get older, I wish you'd hurry to get older so that you would settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. You know, it's like I don't have to marry one.
Also, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wer war Rosalind Franklin und was hat sie mit der Struktur unserer DNA überhaupt zu tun? Ich fange einfach mal ein bisschen an, was über ihr Leben und ihre Biografie zu erzählen und du hakst dann ein. Alles beginnt 1920, da wird sie als Rosalind Elsie Franklin in London geboren. In eine ziemlich wohlhabende jüdische Familie. Sie ist eins von 5 Kindern und die Familie ist relativ viel auf Reisen. Das heißt, sie sieht schon sehr früh viel von der Welt. Und die Familie kann es sich auch leisten, dass sie ihre Ausbildung auf mehreren Mädchenschulen erhält mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt.
Entschuldigung dafür, ich habe vergessen, Flugmodus anzumachen und Duolingo hat mir gerade eine wichtige Mitteilung bekommen, dass mein Streak bald abreißt.
Wow, okay, das ist natürlich important. Ja, dann mach erstmal. Kein Problem.
Ciao, Mikia, Mubrit. Okay, nee, Flugmodus ist jetzt an. Sorry, Julia, mach bitte weiter.
Alles klar. Wir machen auch in meiner Geschichte einen kleinen Zeitsprung. Nämlich, sie ist plötzlich 17 Jahre alt und bekommt von der Cambridge University ein Stipendium. Sie schneidet nämlich als Beste ab in einer Chemieprüfung und erhält dadurch das Stipendium für ein Jahr ab 1938. Vielleicht als kleine Backstory noch zu Cambridge. An der Universität sind seit 1869 Frauen zugelassen als Studentinnen und interessanterweise erst ab 1871 Juden und Jüdinnen, also später als Frauen zugelassen wurden, wurden Juden und Jüdinnen zugelassen. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass die super integriert waren alle. Also es gab schon noch eine sehr starke Trennung zwischen menschlichen und weiblichen Studierenden. Also es gab zum Beispiel eigene Colleges für Frauen zum Beispiel. Und auch erst ein Jahr, nachdem Franklin dort anfängt, 1939, wird die erste Professorin in Cambridge ernannt.
Und noch ein weiterer Effekt zur quasi Zugänglichkeit von Frauen zur Wissenschaft in England. In Großbritannien gibt es seit 1662 die Royal Society, also die Nationale Akademie der Naturwissenschaften. Und Frauen wurden tatsächlich erst ab 1945 aufgenommen.
Ja, also diese zögernde Akzeptanz von Frauen in der Forschung, das ist etwas, was sich durch Rosalind Franklins Leben bis zum Schluss durchziehen wird. Das werden wir auch noch eingehend besprechen.
Man muss sagen, zögernde Akzeptanz ist da in einigen Fällen wirklich noch nett ausgedrückt.
Ja, ich bin einfach eine Frau der Euphemismen. Man kann es nicht anders sagen. Ja, also Franklin studiert physikalische Chemie in Cambridge, beschäftigt sich viel mit Atomen und Molekülen. Wow, das ist wahrscheinlich so, als hätte ich das Basalste ever gesagt für jemanden, der Ähnliches studiert oder sich damit auskennt, weil Atome und Moleküle sind vermutlich irgendwie alles.
Aber ich habe so verstanden, worum es geht bei ihrer Forschung. Daher, also für mein Level an Wissen zu MINT-Fächern war das jetzt genau richtig formuliert.
Gut, das beruhigt
und
mich.
Und ich würde jetzt mal so frech sein, davon ausgehen, dass der Durchschnitt unserer HörerInnen da auf einem ähnlichen Level ist.
Okay, das beruhigt mich beides. Vielen Dank dafür. Sie promoviert also auch in diesem ihren Fachgebiet. Und das ist ganz spannend, sie fokussiert sich hauptsächlich auf die Zusammensetzung von Kohle, was dann später im Zweiten Weltkrieg einen relativ großen Nutzen hat, weil dadurch dann die Gasmasken, die im Krieg verwendet wurden, verbessert werden konnten, weil ja die Zusammensetzung von Kohle besser bekannt war und man so diese Filter anders strukturieren konnte.
Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz bezeichnend für ihr Verständnis von Wissenschaft oder vielleicht die Ziele, die sie verfolgt hat. Weil Kohle war zu dem Zeitpunkt ja auch einfach das Hauptheizmittel und sie hat ja Wege gesucht, wie man das effektiver verbrennen kann. Das heißt, es ging ihr schon darum, eine Wissenschaft zu betreiben, die anwendbar ist aufs normale Leben und die Situation für Menschen verbessern kann.
Absolut. So, damit das Ganze jetzt nicht zu theoretisch wird und ihr euch nicht zu sehr langweilt, haben wir gedacht, schneiden wir hier schon unsere erste Rubrik rein.
Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Mitteilung. Eine Idee, die hundertprozentig von mir ist.
Ich habe es ja vorhin schon angeteased. Blutgruppen, etwas, was mich fasziniert. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du deine Blutgruppe gar nicht kennst, was ich sehr interessant finde und was ich aufgreifen möchte. Also ich finde, man könnte aus diesem ganzen Blutgruppen-Game viel mehr machen. Ich meine, wie langweilig ist das bitte, die Blutgruppen einfach A, positiv, negativ, B, positiv, negativ, null. Ich finde, das ist super lame und ich habe mir gedacht, wir fragen die Sternzeichen-Bubble, die könnte da das aufgreifen und da richtige Charakteristika quasi hinterstellen. Also ich finde einfach, das ist eine ziemlich langweilige Kategorisierung und mir fehlt da einfach noch ein bisschen Firlefanz drumrum. Mir ist schon klar, dass man da schnell in eine vielleicht ethisch etwas fragwürdige Schiene kommt, Menschen nach ihrem Blut. Ja bitte, was möchtest du sagen?
Man muss auch sagen, ich habe ja ein extrem schlechtes Gedächtnis. Das hört man jetzt im Podcast nicht, weil ich ja sehr professionell klinge. Aber ich habe wirklich ein Hirn wie ein Sieb und in der Regel habe ich nach 2 Sekunden schon wieder vergessen, was ich gerade gemacht habe oder machen wollte. Daher, es hilft mir das vielleicht auch ein bisschen, mir dann meine Blutgruppe zu merken, wenn ich die mal habe. Weil ich niemals würde ich mir merken können, ob ich A, B, plus, ich weiß nicht mal, was für Blutgruppen es gibt, ehrlich gesagt. Nicht mal das kann ich mir merken. Daher, okay, ist es jetzt vielleicht ein guter Input für mich, dass das ein bisschen spannender wird, das Thema.
Ich finde, diese Gruppen müssten dann eben auch Blut als Thema haben. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bin Vampir oder ich bin Zecke.
Oh mein Gott, das ist wie so im Kindergarten. Da waren wir doch auch mal in so einer Tiergruppe.
Genau, die Bärengruppe und so weiter. Aber es müsste halt Blutthema sein. Fledermaus und sowas könnte man sich halt sofort merken. Blutgruppe, Tampon.
Die war so, das eine Person ist Fledermaus, so yay, voll cool, die Helden der Nacht. Und dann so, ja, ich bin Tampon.
Ja, aber auch das ist cool.
Ich glaube, das würde auch so voll das Battle zwischen Leuten so hervorrufen, dass man, weißt du, dass man vielleicht auch Leute diskriminiert werden, weil ich glaube, es ist halt schon cooler, irgendwie ein Tier zu sein als Tampon, oder?
Wow, okay, dann also, nehmen wir Tampon eben nicht mit
ja,
rein.
Ja, wir können ja, ich weiß nicht, gut, vielleicht können wir auch einfach nur sagen, wir machen Tampon, Binde, Menstruationstasse.
Also auf jeden Fall würde ich sagen, macht es auf jeden Fall mehr Spaß, seine Blutgruppe dann zu kennen und sich auch darüber auszutauschen. Und das wiederum würde halt im Zweifelsfall auch Leben retten, wenn man direkt sagt, der ist eine Zecke, ich springe ein, hier hast du mein Blut.
Ich stelle mir gerade so eine typische Arztserie vor, weißt du, wo dann so jemand reingerollt wird auf so ein Bett und so jemand kniet auf der Brust und macht so Herz-Lungen-Massage und dann so, oh mein Gott, ist er ein Vampir oder ist er ein Tampon? Wir brauchen die Info, schaut in seine Akte.
Ja, genau, es wäre dann halt auch irgendwie so ein bisschen schwierig, so wie bei Sternzeichen eben auch, dass man irgendwie sagt, Blutgruppe 0, toxisch, ich date ja nur B-Menschen oder was auch immer. Und das ist halt irgendwie ein bisschen, also führt vielleicht auch zu Diskriminierung. Man muss die ganze Sache nochmal überdenken, gebe ich zu.
Ja, aber ich muss schon sagen, das klingt schon nach einem Original Thought, den du hier gerade präsentiert hast. Ich glaube, so sind da viele Menschen noch nicht rangegangen, marketingtechnisch an das Thema Blutgruppen. Das gefällt mir gut.
Danke.
Ich habe ja auch ein Thema, eine Idee mitgebracht, die hundertprozentig von mir ist, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, diesen Gedanken hatte wahrscheinlich jede und jeder schon mal. Aber ich finde es voll nice, deswegen bringe ich das jetzt einfach trotzdem mit. Und zwar finde ich, dass jeder Mensch sich einmal im Leben ein Merkmal eines Tieres aussuchen können sollte, was ihm dann per DNA eingepflanzt wird. Zum Beispiel zum 18. Geburtstag, was sehr lustig ist, weil Leute da noch nicht so ganz verantwortungsbewusst sind und vielleicht vollkommen bescheuerte Sachen nehmen sollten. Ich kann dir das nochmal erklären, weil ich habe schon lange die Theorie, dass es 2 Dinge gibt, die mir aufgrund meiner menschlich und cis-weiblichen Person verwehrt sind, die mir sehr gut stehen würden. Das eine ist ein Bart.
Ein Penis. Achso, okay, gut.
Ich glaube, ich würde voll gut aussehen mit Bart. Und ich finde, Frauen sollten auch Bärte haben, weil die würden viel mehr rausholen. Ganz im Ernst, wo ist der kaiserliche Backenbart? Wo ist ein schöner, ein gezwirbelter Schnurrbart? Männer machen nichts aus ihren Bärten.
Aber das ist ja kein tierisches Merkmal.
Ja, pass auf, weil jetzt kommt noch das tierische Merkmal. Das ist nämlich das andere vor der Überzeugung, dass mir das extrem gut stehen würde. Und das ist ein Katzenschwanz. Ich bin ja eine charmante Person, ne? Ich bin auch sehr bescheiden, wie du gerade hörst. Und ich glaube, stell dir mal vor, wenn wir uns unterhalten und ich hätte so einen Katzenschwanz, der so die ganze Zeit in meinem Rücken so hin und her schweifen würde oder ich würde die so durch die Kniekehle schweifen, so.
Wow, Britt.
Oder? Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, wie bescheuert also eigentlich ist das, ich den Katzenschwanz nehme, weil man könnte so Flügel nehmen oder Kiemen oder so, man könnte richtig geilen Scheiß nehmen, aber ich will einfach nur einen Katzenschwanz, um charmant auszusehen.
Kiemen wäre halt cool. Ich habe eben schon gedacht, dass ich gerne so Flossen oder Kiemen hätte, weil ich direkt gedacht habe, das wäre einfach cool, wie so ein Fisch zu behaven.
Oder eine Haifischflosse. Obwohl, die bringt dir halt gar nichts, aber die würde cool aussehen.
Oder ein Rüssel. Einfach so, weil man es kann.
Oder so 8 Augen wie eine Spinne oder so.
Super gut. Und das kann man sich dann quasi auch aussuchen, wann man das haben will. Also wenn man jetzt ein kleines, aufmüffiges Kind ist und sich schon mit 6 Jahren entscheidet, man hätte halt gerne Krallen oder so, dann musst du das auch bis zum Rest deines Lebens dann mit dir rumtragen.
Genau, also du kannst es nur einmal haben, du wirst es auch nicht wieder los, um das Ganze spannend zu machen. Und ich dachte halt, ja, man sollte vielleicht schon volljährig sein, weil Tattoos und so kannst du ja auch nicht vorher machen. Aber mit 18 ist es halt noch lustig. Man könnte es natürlich auch mit 30 machen, wenn man ein bisschen reifer ist. Aber mit 18 ist halt witzig, weil dann vielleicht irgendwas bei rauskommt, was halt richtig dumm einfach ist.
Du rührst einfach wie so ein Elch für den Rest deiner Tage, weil du besoffen dieses Ding ausgelöst hast.
Das schaffe ich auch ohne die DNA-Sequenz.
Wow, Britt, das ist hier irgendwie alles slightly sexual heute. Dein Schwanz, der um meine Beine streicht und der rührende Elch.
Das ist jetzt deine Interpretation.
Wir sollten es ja auch intimer machen. Also ich meine, ich hoffe, die Person ist jetzt zufrieden. Vielen Dank für deine Idee. Vielleicht könnte man unsere beiden Ideen ja auch irgendwie verbinden, sodass man quasi ein Merkmal von seiner Blutgruppe annehmen muss. Also zum Beispiel Blutgruppe Fledermaus und dann musst du dir halt was von der Fledermaus aussuchen oder Zecke.
Oder Mücke, ja, dass du dann so ein Rüssel, oder nein, ich will ja nur dieses Geräusch, um Leuten richtig auf die Nerven zu gehen.
Mega.
Die Stimmbänder einer Mücke. Okay, um das Ganze zusammenzufassen, das waren jetzt zwei wirklich originale, auch originelle Ideen von Julia und mir. Wofür wir hundertprozentig den Credit haben. Wenn jemand die klaut, gibt's Ärger, dann seid ihr nämlich Copycats.
Okay, kommen wir zurück zu Rosalind Franklins Biografie. Und zwar geht sie 1947 für ein paar Jahre nach Paris und forscht dort weiter, fokussiert sich erstmals auf die Röntgenkristallographie, die später noch eine große Rolle spielen wird in ihrer Arbeit. Und schon hier, das fand ich ganz interessant, musste sie öfter mal für einige Zeit dem Lab fernbleiben, in dem sie gearbeitet hat, weil da eben getestet wurde, wie hoch die Belastung durch Röntgenstrahlung ist. Und da sie diesen Wert mehrmals überschritten hat, musste sie dann immer so kleine Auszeiten nehmen, was sie mega genervt hat, aber durfte dann eben für eine gewisse Zeit nicht arbeiten.
Das war zu der Zeit auch noch nicht so Standard, dass man Bleiwesten oder sowas getragen hat, wie es heute ist, ne?
Gar nicht. Ich glaube, man war sich einfach nicht so richtig bewusst, was das eigentlich anrichten kann und hatte, soweit ich weiß, keine Westen. Sie ist bis 1950 in Paris, kehrt dann zurück nach London, weil sie nämlich einen neuen Job hat am King's College. Und da fängt sie dann wirklich an, mit Röntgenbeugungsbildern die Struktur der DNA zu untersuchen.
Und da wurde sie ja auch wirklich quasi angeworben, soweit ich das weiß, weil sie eben Spezialistin auf dem Gebiet war, mit Röntgenstrahlen kleinste Strukturen zu untersuchen, oder?
Genau, also sie leitet ihre eigene kleine Unit, würde ich sagen, aber da gab es so ein bisschen Gerangel. Es gibt diesen Forschungsbereich bereits und ein weiterer Kollege ist zu der Zeit im Urlaub gewesen und kam wieder und sie war da, weshalb er auch gedacht hat, sie wäre eigentlich als seine Assistentin gekommen. Also es ist irgendwie so ein bisschen holpriger Start, der sich dann auch durch die weitere Zusammenarbeit zieht, sage ich jetzt mal, erneut ganz euphemistisch.
Das ist aber halt auch krasses Klischee, so, ne? Ohne neue Frau im Büro, das muss wohl die Sekretärin oder Assistentin sein. Mach mir mal einen Kaffee.
Ja, also da gab es auch generell, waren da einfach super wenig Frauen angestellt. Es gab zum Beispiel dieser Essensraum für den Lunch, der war nicht für Frauen zugelassen und so weiter. Also, und man hätte natürlich auch einfach sagen können, ja, komm einfach mit. Aber das war da schon eine ziemliche Boys-Club-Atmo.
What the fuck? Was, also, weißt du, was sie dann gemacht hat? Hat sie da draußen auf der Bank so gesessen mit ihrem Butterbrot?
Also sie hat, glaube ich, generell auch nicht wirklich Lust gehabt, mit diesen ganzen Typen zu bonden. Zumindest sind so die Aussagen darüber, wie sie sich verhalten hat, auch so, dass sie jetzt nicht unbedingt gesagt hat, bitte nehmt mich auf, sondern sie hat halt ihr eigenes Ding gemacht.
Gut, aber ich glaube, das kann jede Frau, die schon mal irgendwie in einer Besprechung oder in einem Büro voller Männer gearbeitet hat oder in einem männerdominierten Bereich arbeitet, voll nachvollziehen, weil es halt, weil man als Frau einfach dreimal so viel abliefern muss, um überhaupt als Equal akzeptiert zu werden.
Ja, das stimmt. Vielleicht kann ich dir noch kurz ein bisschen was über Röntgenbeugungsbilder erzählen. Das würde mich happy machen. Einfach um noch ein bisschen hier noch eine andere Sache
also,
reinzubringen.
Um quasi die Art der, um quasi ihre Arbeit, die sie am King's College gemacht hat, nochmal zu erklären, was genau sie da
genau, damit ihr euch das ungefähr
abgeliefert hat.
Vorstellen könnt. Aber ich versuche es nicht zu kompliziert zu machen. Also im Prinzip ist es so, dass diese Atome, die sie untersucht hat, zu klein sind, als dass man sie unter einem normalen Mikroskop betrachten kann. Und deswegen muss man sich überlegen, wie man die sichtbar macht. Das heißt, man richtet Röntgenstrahlen auf ein gewisses Material und dann kommt es zu sogenannten Beugung. Und das bedeutet, die Röntgenstrahlen treffen auf die Atome in dieser Probe und werden dann an diesen Atomen abgelenkt. Das nennt man Beugung. Und dadurch ergibt sich dann so ein Beugungsmuster. Also diese gebeugten Strahlen, die überlagern sich und dann gibt es ein charakteristisches Muster von Punkten auf einem Detektor. Und früher hat man dafür eben Röntgenfilm genommen. Und dieses Muster spiegelt dann die räumliche Anordnung der Atome in der Probe wider. Und das kann man dann analysieren. Das hat sie auch gemacht. Und ja, findet dann eben heraus, wie diese dreidimensionale Struktur von einem Molekül zum Beispiel rekonstruiert werden kann. Das ist die Arbeit, die sie dort am Institut gemacht hat. Sie hatte auch einen kleinen, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, sie hatte einen Assistenten.
Er war 1,59 Meter.
Nein, ich glaube, der war ganz cool, wenn ich das mal so ganz unwissenschaftlich sagen kann. Raymond Gosling hieß der. Vielleicht denke ich auch die ganze Zeit nur an Ryan Gosling und glaube deswegen, dass der cool war.
Ich habe tatsächlich versucht rauszufinden, ob die beiden verwandt sind. Sind sie aber nicht. Aber Raymond Gosling hat einen Sohn, der ein bekannter Möbeldesigner ist und für die Reichen und Schönen in England Möbeldesignt, habe ich rausgefunden.
Sag bloß.
Ne?
I hate the patriarchy. There's a lot of really good men.
Judd?
Answer the question.
Do I hate men? No.
That's a lie.
Also abgesehen von diesem ganzen Work-Gossip oder vielleicht auch gerade deswegen macht Rosalind Franklin krasse Fortschritte da am Institut und entdeckt relativ schnell, dass es mehrere Formen der DNA gibt, also A-DNA und B-DNA zum Beispiel, und dass die unterschiedlich aufgebaut sind, unterschiedlich kompakt. Und 1951 beschreibt sie diese unterschiedlichen Formen in einem Kolloquium, und in diesem Kolloquium sitzt, merkt euch den Namen, James Watson. Der wird nochmal wichtig. Der Kollege, über den ich vorhin gesprochen habe, der zuerst gedacht hat, sie sei seine Assistentin, das ist Morris Wilkins. Auch dieser Name ist nochmal wichtig. Das könnt ihr euch auch direkt mitdenken oder mitmerken.
Vielleicht kann ich da kurz, damit man das besser folgen kann, ein bisschen in zwei Lager aufdividieren. Weil Wilkins war ja, soweit ich das richtig auf dem Schirm habe, quasi der Chef von Rosalind Franklin.
Nicht unbedingt, also das war eher ein anderer Angestellter dort am Fachbereich, aber es war eben nicht ihr Chef,
okay, also
auch wenn er das gedacht hat.
Also ein gleichgestellter Kollege,
genau.
Aber am King's College.
Genau.
Und dann gibt es nämlich Watson, der ihren Vortrag 1951 gehört hat, der dann noch mit seinem Kollegen Crick zusammengearbeitet hat. Und die beiden sind eben nicht am King's College in London, sondern sind in Cambridge, forschen aber auch zur DNA. Das heißt, es gibt quasi, ich weiß nicht, ob man es als zwei Lager bezeichnen kann, aber theoretisch stehen sie ja ein bisschen in einer Konkurrenzsituation, dadurch, dass an zwei verschiedenen Unis, jetzt mal grob gesagt, zum gleichen Thema geforscht wurde.
Ja, wenn dann nicht eben noch diese interuniversitären Querelen am Start wären und man irgendwie auch versucht hat, sich untereinander noch auszuboten. Aber ja, ich glaube, das wird später noch mal ein bisschen deutlicher. Also letztendlich ist Franklin ihr eigenes Lager und forscht da so vor sich hin, zusammen mit ihrem Assistenten.
Okay. Also, Rosalind Franklin hält 1951 bei einem Kolloquium eben einen Vortrag über die verschiedenen Formen der DNA und auch diese B-Formen, die sie erstmal nur als These quasi präsentiert. Was ihr noch fehlt, ist der Beweis. Und der kommt in Form eines dieser Röntgenbeugungsbilder, die Julia eben erklärt hatte, nämlich die 51. Aufnahme, die in diesem Fall Gosling gemacht hat. Und auf dem sieht man eben quasi im Querschnitt die Struktur einer Doppelhelix. das Bild ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es jetzt nicht rauserkannt.
Aber man sieht auf jeden Fall, dass es ein X ist. Und dieses X zeigt eben, dass sich diese Ebenen überlagern und dass es sich quasi irgendwie in sich gedreht sein muss.
Genau, also in der Mitte ist quasi ein X und drumherum sieht man eigentlich nur kreisförmige Struktur. Ein bisschen wie das X-Files-Logo, oder?
Das hat sich sehr weit hergeholt. In diesem Zuge auch entdeckt. Ja, genau. Wenn man davon spricht, dass die so ein Foto machen, das ist vielleicht noch mal ganz gut zu wissen, dass diese Produktion eben ungefähr 100 Stunden dauert, dieser Röntgenbeugungsbilder. Die Belichtung dauert ungefähr eine Stunde und das Ganze dann zu analysieren und auseinanderzunehmen, das kann bis zu einem Jahr dauern. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, wir werfen da mal ein bisschen Röntgenstrahlen drauf, so wie das beim Zahnarzt ist, der macht ein Röntgenbild und dann sieht er, wo dein Loch ist. Moment.
Title of your sex tape.
Aber so schnell funktioniert das eben damals nicht, sondern das ist eben ein langwieriger Prozess und das ist ja auch Neuland. Das heißt, das hat noch niemand vorher gemacht und du musst irgendwie selbst rausfinden, wie es ist.
Genau.
Genau, und diese Röntgenbilder wurden eben nummeriert und das war das 51. Bild, deswegen Foto 51. Ich war ultra lange verwirrt, weil ich dachte, aber das war doch 1952. Das ja. Macht doch gar keinen Sinn.
Ich habe auch versucht, eine Connection zur Area 51 zu finden, aber habe ich leider nicht.
Also wenn du Verschwörungstheoretikerin wärst, dann würdest du diese Connection spielend finden.
Okay, Leute, eine Idee, die hundertprozentig von mir ist. Haltet euch fest. Nee.
Und an dieser Stelle kommen jetzt die Copycats dieser Folge ins Spiel. Wir haben sie ja vorher schon mal ganz kurz angerissen. Der amerikanische Biologe James Watson und sein Kollege, der britische Physiker Francis Crick, die waren ebenfalls auf der Suche nach der DNA-Struktur. Sie haben allerdings ein anderes Vorgehen als Rosalind Franklin. Sie bauen dreidimensionale Modelle. Und es gibt eine witzige Anekdote, dass Rosalind Franklin eingeladen wurde an die Universität und sich diese Modelle ansehen sollte und sagen sollte, ne, was sie davon hält. Und sie hat die wirklich zerrissen. Also sie hat direkt nach einer Minute mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, nee, dieses Atom, das kann nicht da sein. Und also die hatte schon auch keinen Bock jetzt auf so eine super fancy Atmosphäre, sondern die hat sich schon gedacht, nee, das kann nicht sein. Ich habe quasi den besseren Weg, das herauszufinden, wie diese Anordnung ist.
Genau, also sie wurde, ihre Schwester hat eine Biografie über sie geschrieben und schreibt darin auch, dass sie prickly war. Also man kann das so mit kratzbürstig übersetzen. Sie hat nicht versucht, Freunde zu finden in der Wissenschaft, sondern ihr ging es eben um die Entdeckung. Und was ich von einer Professorin der Biologie an der California State University gelesen habe, die so ein bisschen die Entdeckung Rosalinds und was war ihre Rolle und wem kommt da jetzt welcher Credit zu, sozusagen, nochmal aufgeschlüsselt hat. Sie sagte auch nochmal, Watson und Crick haben halt die ganze Zeit versucht, den Schlüssel zu finden, wo sind die Basen an diesem Strang? Also der Strang, wenn wir wieder das Bild der Wendeltreppe nehmen, sind quasi die Treppenwangen und die Basen sind die Stufen. Und die sind halt immer davon ausgegangen, dass diese Stufen, also die DNA-Basen, außen sitzen. Und ja. Franklin als Chemikerin wusste eben, dass das aufgrund der Beschaffenheit dieser einzelnen Teilchen gar keinen Sinn macht, dass die außen sitzen und hat sie eben nach innen verortet in ihrer These und ist dann durch dieses Photo 51 auch beweisen können.
Photo 51 ist dann auch ein weiterer wichtiger Schlüssel in dieser gesamten Copycat-Geschichte, denn Franklins Kollege Morris Wilkins, dieser Snitch, wie ich ihn gerne nenne, hat sich unerlaubt Zugriff zu ihrem Schreibtisch und zu den Unterlagen verschafft und ohne ihr Wissen dieses Photo 51 James Watson gezeigt. Und wir haben ja schon gesagt, darauf ist sehr deutlich zu sehen, dass da so ein X ist, also der Indikator für die Helixstruktur, das, was James Watson zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig klar war, plus die Zahl der Einheiten pro Helixwindung lässt sich darauf auch ablesen. Das heißt, ihre Forschung oder ihr Wissen wird einfach ohne ihr Wissen weitergegeben an ihre Konkurrenten quasi, die dann nicht wie Franklin versuchen, die exakte Position jedes Atoms zu analysieren, sondern die machen ihre Schnellanalyse und bauen so potenzielle Strukturen nach, bis sie eben auf die richtige Kombination von Atomen kommen.
Und tatsächlich ist noch ein zweiter Kollege Rosalind Franklin sozusagen in den Rücken gefallen und hat ohne ihr Wissen Daten weitergegeben. Und zwar gab es im Dezember 1952 einen Besuch des Medical Research Councils bei ihr quasi in der Forschungseinrichtung am King's College. Und sie hatte vorab einen Bericht geschrieben über den aktuellen Stand ihrer Forschung, in dem sie eben über die B-Form schreibt, über die Maße und so weiter. Und Mitglied dieses Medical Research Councils war Max Parrots, der zufälligerweise der Doktorvater von Crick war. Und im Council war. Und der hat ohne Wissen oder Zustimmung von Franklin eben diesen Bericht weitergegeben an Crick.
Wow, also Netzwerke sind alles.
Er selber hat halt später das immer wieder verteidigt und hat gesagt, da stand nichts drin, was sie nicht schon bei ihrem Vortrag 1951 gesagt hätte. Und da war Watson ja auch da. Fakt ist aber, dass Watson selber eigentlich das nicht interpretieren konnte, was man auf dem Foto 51 sah. Und das eben nochmal schriftlich vor sich liegen hatte, was die Interpretation ist und die quasi einfach übernehmen konnte.
Why would a man be there? No, it's actually pissing me off. Oh my God, it pisses me off. Why would a man be there? Why would a man be there?
Wir springen ein bisschen vor ins Jahr 1953, genauer gesagt in den April. Da publizieren Watson und Crick und nicht nur die ihr Modell und zwar in der Zeitschrift Nature. Die gibt's auch heute noch. Mittlerweile ist Rosalind Franklin auch zur gleichen Lösung quasi gekommen. Die Anordnung dieser Manuskripte, die da drin aber publiziert werden, sagt so viel aus und suggeriert quasi, dass sie nur bestätigt, was Watson und Crick vor ihr herausgefunden haben. Also es funktioniert so, dass das Manuskript von Watson und Crick zuallererst publiziert wird in dieser Zeitschrift, dann an zweiter Stelle ein weiteres Essay zu dem Thema von Wilkins, dem Snitch. Und an dritter Stelle dann eben da die Arbeit von Rosalind Franklin und Gosling. Und so sieht es natürlich so aus, als sei ihre These quasi nur ein Beleg von dem, was ihre Kollegen vor ihr herausgefunden haben.
Und das ist voll der spannende Aspekt, den ich so während des Studiums gar nicht mitgenommen habe. Also wir haben ja beide Kunstgeschichte studiert und da ist es ja nicht so üblich, zum Beispiel auch, dass man kollaborativ Aufsätze verfasst und veröffentlicht. Und das ist ja gerade in den Geist, also nicht in den Geist, sondern in den Naturwissenschaften total das Ding, dass auch voll der Kampf ist, immer wer steht vorne und dass die Reihenfolge, in der man aufgezählt wird, total viel aussagt darüber, wer wie viel mitgearbeitet hat. Und da ist es halt ein viel krasserer Konkurrenzkampf und da stecken halt auch so kleine Details drin, die man auch nur rauslesen kann sozusagen, wenn man in dieser Community drin steckt.
Voll, voll. Dazu gibt es doch auch diesen Matilda-Effekt, oder nicht, der quasi besagt, dass Männer generell irgendwie mehr Anerkennung für ihre Forschung bekommen als Frauen?
Genau, also der Matilda-Effekt beschreibt eigentlich die systematische Verdrängung von Frauen in der Wissenschaft und auch die Leugnung von Beiträgen von Frauen in der Wissenschaft. Und der ist benannt nach einer amerikanischen Frauenrechtlerin, Matilda Gage, die 1870 schon ein Pamphlet mit dem Titel Die Frau als Erfinder veröffentlichte und eben sagte, dass es absoluter Quatsch ist, dass Frauen kein wissenschaftliches Talent hätten. Und das wurde dann 1993 von der Historikerin Margaret Rossiter wieder aufgegriffen, dieses Pamphlet aus den 1870ern und eben nach Matilda Gage benannt. Der Matilda-Effekt in der Wissenschaft, der eben sagt, also Frauen einfach systematisch verdrängen. Ich glaube, das passiert heute teilweise noch, ist natürlich in der Geschichte noch mal krasser. Und ein Aspekt ist dabei auch, der auch in der Recherche zu unserem heutigen Thema immer wieder aufgetaucht ist, wie Frauen überhaupt bezeichnet werden, wenn über sie geschrieben wird. Also, dass ganz oft Männer einfach mit dem Nachnamen genannt werden und Frauen, die eigentlich den gleichen, mindestens gleichen Beitrag geleistet haben, immer nur mit dem Vornamen. Du hast ja auch mal einen Artikel drüber geschrieben, oder Julia?
Ja, genau. Also, da ging es gar nicht mal nur um die Wissenschaft, sondern generell so um dieses, das ist, also ich glaube, es ging bei mir hauptsächlich so um Filme, zum Beispiel Frida, wenn es um Frida Kahlo geht oder Was gab es denn noch? Also, dass da irgendwie so der Vorname, um es vielleicht irgendwie persönlicher, näher darzustellen, genannt wird. Und bei Männern so dieser typische Geniekult, Picasso oder Monet, da würde man jetzt nicht sagen Pablo. So würde einfach kein Film heißen. Und so dieser Gegensatz, darüber habe ich mal was geschrieben.
relativ aktuell, auch fällt mir da gerade auf, letzten Sommer das große Thema Barbenheimer. Ich weiß nicht, ob Barbie Nachnamen hat, ehrlich gesagt, aber es war Barbie versus Oppenheimer.
Ja, perfekt. Das zeigt es perfekt, finde ich. Das ist ein sehr guter Einwand. Ja, das stimmt.
Und ich habe für Leute, die sich da noch ein bisschen mehr einlesen oder einhören wollen, ein paar ganz spannende Quellen auch zu dem Thema gefunden. Und zwar gibt es zum Beispiel eine posthum erschienene Autobiografie des verstorbenen Neurobiologen und Mediziners Ben Bars, ein Transmann, der eben geschrieben hat, wie es ist, ein Transgender-Wissenschaftler zu sein und der eben selber wahrgenommen hat, wie er von seinen KollegInnen behandelt wurde, als er quasi noch mit seinem gebürtigen Geschlecht als Frau in der Wissenschaft arbeitete und dann nach der Transition eben als Mann, als männlicher Wissenschaftler und als männlich gelesene Person in den Wissenschaften agierte und auf einmal ganz anders behandelt wurde. Also Ben Bars, The Autobiograph of a Transgender Scientist von 2018. Mhm. Und was auch noch super spannend ist, es gibt einen englischsprachigen Podcast, der heißt Lost Women of Science, also vergessene Wissenschaftlerinnen, insbesondere aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, die eben diese Frauen, die durch den Matilda-Effekt bewusst verdrängt wurden aus der Geschichtsschreibung, deren Geschichten erzählt und es aufarbeitet. Und der wird auch von einem großen Team an ganz tollen Journalistinnen, Autorinnen und Wissenschaftlerinnen produziert.
Ja, eigentlich immer, wenn man über den Matilda-Effekt spricht oder liest, wird auch Rosalind Franklin so als quasi als Prototyp-Beispiel genannt, was ich auch spannend finde, also dass es ja da irgendwie so eine enge Verknüpfung gibt. Vielleicht kommen wir auch mal zurück zu Rosalind Franklin. Die ist nämlich mittlerweile, als dieser Artikel im Nature Journal veröffentlicht wird, gar nicht mehr am King's College. Sie hat das 1952 nach 2 Jahren Schikane am Arbeitsplatz verlassen und hat ja zur Veröffentlichung mittlerweile ihre neue Position am Birkbeck College, ebenfalls in London, begonnen und arbeitet dort mit Viren oder in der Virusforschung. Also sie forscht zum Beispiel zum Poliovirus und zum Tabakmosaikvirus. Und das hat sie auch bis zu ihrem Tod betrieben. Und das war auch etwas, wofür sie lange Zeit am bekanntesten war. Also das steht sogar auf ihrem Grabstein, wenn ich richtig informiert bin, dass sie in diesem Bereich eben große Erkenntnisse und großes Wissen erlangt hat.
Genau. Und ihr Kollege und Mitarbeiter hat ja für diese Arbeit, für die sie zusammen den Grundstein gelegt haben, auch den Nobelpreis bekommen. Und zwar 1982. Und da muss man sagen, sie hat tatsächlich, als sie gestorben ist, ihr gesamtes Vermögen ihrem Kollegen Aaron Klug vermacht, damit er weiter daran forschen kann, weil ihr eben daran gelegen war, dass dieser Schlüssel der Virenstrukturen aufgedeckt wird. Und er hat ihr auch ordentlich Credit gegeben in seiner Dankesrede und in den Publikationen dazu.
Ja, merkt euch das mal. Dazu kommen wir gleich noch. Aber bevor wir vorgreifen, würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück in die 50er Jahre. 1956 erhält Rosalind Franklin ihre Krebsdiagnose. Und mittlerweile geht man davon aus, dass der Krebs, den sie entwickelt hat, eventuell dadurch gefördert wurde, dass sie eben ja langjährig mit Röntgenstrahlen gearbeitet hat und auch ohne Schutz. Und 2 Jahre später, 1958, stirbt Franklin an ihrem Krebs.
Und zwar nicht, es war nicht nur die Belastung durch diese starke Aussetzung von den Röntgenstrahlen, sondern sie hatte tatsächlich auch eine genetische Veranlagung zum Eierstockkrebs. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen ironisch in Anbetracht der Tatsache, dass sie die Entdeckerin der DNA-Struktur ist und solche Infos, sag ich mal, Erbinformationen eben auch über die DNA weitergegeben werden.
Das heißt, sie ist auch 4 Jahre später, 1962, leider nicht mehr dabei, als Watson, Wilkins und Crick gemeinsam den Nobelpreis für Medizin für ihre Arbeit an der DNA gewinnen.
Ja, das ist richtig bitter. Es gibt mehrere Punkte, die quasi dafür sorgen, dass sie den nicht mit hätte gewinnen können. Zum einen werden Nobelpreise nicht posthum verliehen. Die können auch nur an maximal 3 Personen gleichzeitig für eine Entwicklung oder Entdeckung verliehen werden. Das wäre natürlich spannend gewesen, wenn sie noch gelebt hätte. Wer hätte es bekommen? Man muss aber sagen, zu diesem Zeitpunkt wurden bisher auch ganze 2 Nobelpreise an Frauen vergeben oder an Frau, muss man sagen. Nobelpreise werden seit 1901 vergeben und zu diesem Zeitpunkt, also nach 62 Jahren, hatte eine Frau, nämlich Marie Curie, 2 Nobelpreise bekommen. Mhm.
ja, den nicht verliehen zu bekommen, ist das eine, aber nicht mal erwähnt zu werden, finde ich eigentlich noch härter. Und keiner der drei eben genannten Männer erwähnt Franklins Arbeit auch nur in einem Wort oder Satz während des Dankes oder wie auch immer. Also sie wird in keiner Hinsicht irgendwie lobend erwähnt oder ihr wird gedankt oder gesagt, sie hat hier die wichtigsten Grundlagen quasi für diese Forschung gelegt.
Und das ist dann natürlich ein Beispiel per excellence für den Matilda-Effekt, weil das nämlich massiv dazu beigetragen hat, dass erstmal niemand wusste, wer eigentlich Rosalind Franklin ist.
Du sagst das. Eigentlich wäre sie oder ihr Name heute gänzlich unbekannt, wenn nicht 6 Jahre später, 1968, besagter James Watson ein Buch publiziert hätte mit dem Namen The Double Helix.
Und da jetzt kurze Vorwarnung, weil jetzt wird es so dreist. Nehmt euch ein Kissen zum Reinschreien, zum Reinboxen oder sonst was, weil es hat mich so unglaublich aufgeregt zu lesen, wie er über Rosalind Franklin geschrieben hat.
Ja, vielleicht werden wir auch nicht alles Wort für Wort wiedergeben, weil ja, es macht schon ein bisschen wütend. Also das eigentliche Ziel dieses Buches ist eigentlich, diesen regelrechten Wettlauf zu beschreiben, um die Aufdeckung der DNA-Struktur. Und dort tritt eben dann auch zum allerersten Mal diese, ich zitiere, Terrible Rosie in Erscheinung. Also Rosie ist auch ein Spitzname, den Rosalind Franklin überraschenderweise überhaupt nicht mochte. Und ihre Kollegen haben sie hauptsächlich hinter ihrem Rücken dann eben so verniedlichend genannt. Also er schreibt darin, dass sie angeblich Daten versteckt hat vor ihren Kollegen. Er lässt sich hauptsächlich, das muss man sagen, über ihr Aussehen aus. Also er schreibt, sie sei, naja, der Klassiker, unattraktiv, sie solle ein bisschen Lippenstift tragen, Brille absetzen und was mit ihren Haaren machen, um ein bisschen interessanter auszusehen.
Und das war so richtig Klischee, ich weiß nicht, so Nullerjahre Teenie-Film. Also genau, er hat gesagt, einen Augenblick überlegte ich, wie sie wohl aussehen würde, wenn sie ihre Brille abnehme und irgendetwas Neues mit ihrem Haar versuchte. Das ist der Klassiker. Es ist so das, wie sagt man, das hässliche Endline im Highschool-Film und dann sie nimmt ihre Brille ab, sie wirft ihre Haare auf und auf einmal sind alle Jungs so, oh mein Gott, sie ist so heiß. Also es ist wirklich einfach nur richtiges, stereotypes Klischee.
Ja, er nennt sie auch die Dark Lady und schreibt, sie sei höchst unkooperativ und darüber hinaus inkompetent in ihrem Fachgebiet.
Genau, und zudem stellte er sie auch als seine Assistentin dadurch so kleine Wortkniffe. Also er hat es nicht genau gesagt, aber dadurch, dass er quasi ihre Aufgaben, ihre Arbeitsweise beschrieben hat, hat er so ein bisschen durchblicken lassen, sie wäre ja nur eine Assistentin gewesen und es gebe keine, er konnte keine Rechtfertigung finden, sie zu feuern. Und er sagt auch, dass Rosie eindeutig gehen muss oder auf ihren Platz verwiesen werden muss, denn aufgrund ihrer Angriffslustigkeit war es immer schwer für Wilkins, eine dominante Position einzunehmen, die er bräuchte, um ungestört über DNA nachdenken zu können.
Ja, das Interessante finde ich aber dennoch, dass er trotzdem schreibt und offen zugibt in diesem Buch, dass er ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung ihre Recherche für seine Zwecke genutzt hat.
Allerdings erst in der späteren Auflage des Buches. In der ersten Auflage war das noch nicht drin.
Ah, okay. In welcher, also hat er einfach später sich gedacht, wäre mal ganz nett, das noch zu erwähnen, oder?
Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil es auch so ein bisschen Shitstorm dann schon gab in der öffentlichen. Aber er schrieb dann eben wie so eine kleine Ergänzung oder so ein paar persönliche beschwichtigende Worte, dass ihn ein paar Jahre später bewusst wurde, was für Kämpfe eine intelligente Frau zu bestehen hat, um von Wissenschaftlern anerkannt zu werden. Und schreibt dann auch, also er schreibt ein paar nette Sachen. Ihre Integrität und ihr vorbildlicher Mut wurde allen offenbar. Und genau.
Watson ist tatsächlich auch der einzige von all den Personen, über die wir gerade eben gesprochen haben, der bis zum heutigen Tag noch lebt, ist aber jetzt nicht unbedingt von Vorteil, sage ich mal. Also der labert ziemlich viel Blödsinn. Zum Beispiel spricht er sich für das Recht der Frau auf Abtreibung aus, wenn aus einer genetischen Analyse des Embryos hervorginge, dass das ungeborene Kind homosexuell veranlagt sei. Außerdem behauptet er, POC hätten eine ausgeprägtere Libido und eine geringere Intelligenz als Weiße. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass ihm immer wieder Rassismus und Sexismus und Homophobie vorgeworfen werden.
Ja, vorgeworfen ist er jetzt sehr nett formuliert. Also
bestätigt werden.
Ja, er labert wirklich viel Scheiße und das nicht erst seit heute. Also es gab schon diesen Mythos, den er selber anscheinend versucht hat aufzubauen über die Entdeckung der DNA, des Aussehens der DNA. Und zwar hat er relativ kurz nach deren Veröffentlichung in Nature 1953 immer diese Story erzählt, er und Crick hätten die Entdeckung gemacht und dann wären sie so mit wehenden Fahnen in den nächsten Pub gerannt, wo alle Wissenschaftler immer rumhingen und Crick hätte gerufen, wir haben den Schlüssel zum Leben gefunden. Mhm. Und tatsächlich hängt an diesem Pub, den gibt es noch heute, auch so eine blaue Denkmalplakette mit diesem Zitat dran, wir haben den Schlüssel zum Leben gefunden. Und eben hier proklamierten Watson und Crick 1953 ihre große Erkenntnis. So. Mhm. Crick selber hat die ganze Zeit gesagt, ich habe das nie gesagt, dieser Satz kommt nicht von mir, den hat Watson sich ausgedacht. Und naja, so hat er eigentlich weitergemacht. Er hat zwar zwischendrin diese beschwichtigenden Worte über Rosalind Franklin mit eingestreut, wahrscheinlich um so ein bisschen die Hater abzudämpfen, aber ich habe ein Interview mit ihm von 2012 gesehen bei YouTube, wo er gefragt wurde, was war denn eigentlich die Rolle von Rosalind Franklin bei der Entdeckung der DNA? Und da sagt er eben, ja, ihre größte Einschränkung war eben, dass sie nicht mit anderen umgehen konnte und sie wusste nicht, wie man nach Hilfe fragt.
Sie wusste nicht, wie man Lippenstift aufträgt.
Und das Krasseste ist, er sagt, sie war paranoid, dass Leute ihre Daten stehlen würden. Ja, mit Recht, du hast ihre Daten geklaut. Also jeder Kommentar unter diesem YouTube-Video ist hier, warum wohl? Also alle Leute sind auf 180. Und er sagt auch, ja, wenn sie einfach nach Cambridge gekommen wäre und Crick ihre Daten gezeigt hätte, er hätte ihr erklärt, wie das Ganze funktioniert und wie man das Problem lösen kann. Sie wusste nur nicht, wie sie ihre eigenen Daten interpretieren soll. Und ihr seht Julia jetzt nicht, aber ich glaube, sie wendet sich immer wieder ab, weil sie sich herbe aufregt und versucht, mir nicht reinzugrätschen ins Reden.
So in etwa. Gerade musste ich tatsächlich einfach ein bisschen husten, aber ich bin auch schockiert.
I am shooketh. Genau, und er sagt aber auch noch, da sie mit ihm zusammengearbeitet hat, woher soll man denn wissen, wie schlau sie überhaupt war und warum sie sich so stark dagegen aussprach, dass es eine Helix ist, hat sie eigentlich nie, soweit ich weiß. Er selber habe sie nie gefragt und sie hat ihn aber auch nie gefragt und sie hat auch nie spontan was gesagt.
Okay.
Und ich glaube, auch das kennt jede Frau, die mal in irgendwelchen Besprechungen mit Männern saß, die ganze Zeit den Großteil der Redeanteile hatten. Irgendwann haben wir doch einfach keinen Bock mehr, sich gegen die durchzusetzen.
Wo wir jetzt schon gerade von Credit Clau sprechen, habe ich gedacht, wäre es vielleicht ein guter Punkt für unsere nächste Kategorie.
Dinge, für die ich gerne den Credit klauen würde.
Also im Zusammenhang mit DNA bin ich der festen Überzeugung, dass es nur eine richtige Antwort gibt auf die Frage, wofür würdest du gerne einen Credit klauen?
Ich möchte kurz einwenden, ich bin der festen Überzeugung, dass es komplett idiotisch ist, das jetzt zu vergleichen. Meine Idee wird sowieso nicht deine sein.
Okay, wir sagen auf drei, also ich zähle bis drei und bei vier sagen wir es, okay?
Ja.
Eins, zwei, drei, Jurassic Park.
Der PCR-Song.
Was?
Ja, ich sag
okay,
doch.
Das kenne ich, glaube ich, nicht.
Okay, hau raus, Jurassic Park. Oh nein.
Ich will gar nicht mehr dazu sagen,
bitte,
außer was ist das für eine unglaublich gute Idee.
Bitte nicht schon
Michael
wieder.
Michael Crichton hat Dinos wieder groß gemacht.
Bitte nicht schon wieder Dinosaurier-Porn. Ich kann es nicht.
Nein, aber nee, ich will auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich finde einfach, das war eine der großartigsten Ideen der Literatur- und Filmgeschichte der letzten Jahrzehnte. Ich liebe Dinos, ich liebe Jurassic Park und ich finde, das ist eine Sache, wofür ich auf jeden Fall 1000%ig den Credit klauen würde.
Ach so,
mega.
Das war es schon
das
quasi.
War's,
das
ja.
Wolltest du, okay.
Mehr, ich finde, das spricht für sich selber, Jurassic Park.
Gut. Ich finde auch, ich liebe Jurassic Park, also ich stimme dir vollkommen zu. Das ist wahrscheinlich auch eines der seltenen Male, wo wir beide komplett einer Meinung sind. Ich liebe Jurassic Park, ich liebe
es
Dinos.
Es ist das Allerbeste.
Ja.
Wir waren ja auch beide in der Jurassic Park-Ausstellung.
Ja, die auch super war.
Das war extrem cool.
Ja,
absolut. Wir haben beide Baby-Dinos da gestreichelt.
Ja.
Baby Bumpy. Okay, genug Dinos.
Meine Idee, für die ich gerne den Credit klauen würde, ist mehr ein Konzept. Aber damit einhergeht die Frage, sagt dir der PCR-Song was?
Gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung, was jetzt kommt.
Tatsächlich ist das ein Song oder ein Musikvideo, was wir uns angeguckt haben im Biologieunterricht damals in der Schule. Und bis heute ist er einfach stuck in my head. Ich denke so oft daran. Und deswegen, also ich singe ihn oft. Ich habe heute noch einen Ohrwurm davon quasi. Es ist produziert von Scientists for a Better PCR. Also PCR vielleicht nochmal als Erklärung. Das ist die Polymerase-Kettenreaktion. Das ist die wichtigste Methode, um die Feinstruktur der Erbsubstanz herauszufinden. Also, ja, bitte.
Ich habe ja schon gesagt in dieser Folge, dass mein Gedächtnis sehr schlecht ist, aber es gibt's nicht auch den PCR-Test. War das nicht für Corona, das Ding?
Ja, stimmt.
Aber da besteht jetzt kein Zusammenhang. Das ist einfach nur.
Doch, das ist PCR. Also
wow.
PCR ist halt einfach, du findest damit also du kannst damit Krankheiten rausfinden, ne, zum Beispiel Corona, du kannst Vaterschaftstests damit machen. Das ist halt einfach diese Methode, wie du die Feinstruktur der DNA herausfindest.
Und der Song, den du gern klauen würdest, der erklärt, wie das funktioniert?
Ich würde sagen, wir spielen mal kurz ein kleines Snippet davon ein.
Okay, ich kann ja mal kurz das Musikvideo, das ihr jetzt am Hörgerät nicht gesehen habt, beschreiben, weil es ist quasi eine Hommage an Live Aid We Are The World. Das ist eine Gruppe von WissenschaftlerInnen, die quasi auf so einer kleinen Tribüne im Studio stehen und diesen PCR-Song singen und dann auch so eine Maschine, mit der man diesen Test anscheinend macht, rumreichen.
Boah, und die fühlen es alle so doll.
Also wirklich, die performen, als wäre es die Performance ihres Lebens, ist es vielleicht auch.
Ja, es geht ja auch um Leben. Es geht um, also das möchte ich nochmal hervorheben. Sie sagen, das ist für alles gut. Du kannst rausfinden, who's the daddy? Aber du kannst auch rausfinden, was ist das für eine Krankheit? Wer war der Täter an einer Crime Scene? So, es ist wirklich die Lösung für alles. Und deswegen sind die auch zu Recht begeistert.
Julia, weißt du, was ich an dir liebe? Dass deine Idee eine Sache, wofür du den Credit klauen würdest, nicht ist, diesen PCR-Test, den Credit dafür zu klauen, sondern den Song über den PCR-Test nach Vorbild von Live Aid.
Nicht mal das, sondern meine eigentliche Idee, für die ich gerne den Credit klauen würde, ist, das Konzept, Songs zum Lernen zu machen oder so über ein wissenschaftliches Phänomen oder so. Denke zum Beispiel mal an deine Kindheit und wie du dir die Monate gemerkt hast. Die Jahresuhr von Rolf Zuckowski.
The one and only.
Januar,
Grüße genauso.
Ja, genau.
Und ich sing's natürlich auch jetzt immer noch, wenn ich überlege, welcher Monat nach welchem kommt.
Eben. Und ein weiterer Song, den man immer noch singt, wenn man sich an irgendwas versucht zu erinnern, ist LMNOP.
Achso.
Der Alphabet-Song.
Ich dachte, Mathe ist mein Lieblingsfach. Lieblingsfach. Kennst du den?
Nein.
Der ist mega. Zeig ich dir auch gleich.
Der ist auf jeden Fall falsch.
Ich hatte tatsächlich im Masterstudium einen Kommilitonen, der noch Latein belegen musste, als für irgendwie seinen Schwerpunkt. Und der hat mir dann mal auf einer Zugfahrt seinen Rap für die Deklination der lateinischen Verben vorgerappt.
Cooler Typ.
Ja.
Also ich bin der Meinung, dass Musik die beste Methode ist, um irgendwas zu lernen. Ich finde, das sollte viel mehr eine Rolle spielen. Also es ist auf jeden Fall mein Lerntyp, wenn alle Leute immer über ihre Lerntypen sprechen. Ich bin der Typ Gesang und ich müsste mir eigentlich alles mit Musik lernen. Ich meine, ich erinnere mich jetzt noch an PCR und an diesen Song. Und du sagst ganz richtig, es gibt den PCR-Test, aber das hat ja auch niemand gekannt, dieses Verfahren, bevor es Corona gab. Also außer eben die Leute, die das im Bio-Unterricht sich angucken mussten.
Das stimmt, aber ja, das stimmt wirklich. Also die Songs, die ich mal gelernt habe, um irgendwas zu lernen sozusagen im Dänisch-Unterricht, wie komme Aldrig Ikea igen, ein Song über irgendwie so ein Gag-Song über Ikea, das kann ich noch auf Dänisch. Was ich sonst noch kann, ist Hallo, Tschüss, mein Name ist und ich hätte gern Bier, der Rest ist weg. Also, ja,
damit
das
kommst
gut
du schon weit, würde ich sagen.
Ich werde es mal austesten.
Apropos Songs zum Lernen von wissenschaftlichen Inhalten. Hat eigentlich schon mal jemand einen Song geschrieben über Rosalind Franklin?
Tatsächlich ja, ganz frisch. Und zwar die deutsche Popsängerin Wilhelmine hat dieses Jahr ein Album rausgebracht, wo ein Song drauf ist, der Rosalind heißt.
Ah, cool. Okay,
genau.
Das wusste ich nicht.
Das ist tatsächlich nicht unbedingt zum Lernen ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse geeignet, sondern es ist eigentlich eine sehr emotionale und persönliche Auseinandersetzung mit ihr als Privatperson. Und Wilhelmine singt auch drüber, wie wütend es sie manchmal macht, wenn sie einfach nur über die Story von Rosalind Franklin nachdenkt, was wir, glaube ich, nachvollziehen können, nachdem was wir heute gehört haben. Und sie singt eben auch über diesen Struggle, sich als Frau immer beweisen zu müssen und allein in einer männerdominierten Welt unterwegs zu sein. Und ich finde, sie hat das auf eine sehr schöne Art nochmal so ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet. Tatsächlich haben wir uns im Anschluss an die Aufnahme dieser Folge gedacht, hey, warum schreiben wir Wilhelmine nicht einfach mal an und stellen ihr ein paar Fragen zu ihrem Song? Und sie war so lieb und hat uns ein kleines Interview gegeben, das wir euch jetzt noch reinschneiden.
Du beschäftigst dich im Song Rosalind auf deinem neuen Album mit Rosalind Franklin. Wie war das? Kanntest du die schon vorher und wie bist du auf ihre Geschichte aufmerksam geworden?
Also ich bin auf die Geschichte von Rosalind Franklin gestoßen, Zuerst in einem Podcast, und zwar Zeitverbrechen. Und da wurde die ganze Geschichte von Rosalind Franklin und all dem, was ihr zugestoßen ist und wie ihre Geschichte war, berichtet. Und das hat mich sehr, sehr bewegt, sodass ich mir noch ein paar Artikel dazu durchgelesen habe und mich informiert habe.
Ich fand es beim Hören des Songs richtig schön, dass du dich auf so eine emotionale Art mit der Geschichte von Rosalind Franklin auseinandersetzt. Warum war dir das wichtig, diese auch sehr traurige Geschichte so persönlich zu erzählen?
Mir war es sehr wichtig, die Geschichte von Rosalind Franklin auf so eine persönliche Art und Weise zu erzählen, weil die Emotionen in der ganzen Nacherzählung ihrer Geschichte komplett fehlen. Also es ist alles sachlich dargestellt, aber wie muss ich das wirklich anfühlen? Wie ging es ihr wirklich damit, dass sie mitbekommen hat, dass ja, sie betrogen wurde und beraubt wurde und dass die männlichen Forscher an ihrer Seite dafür irgendwie den Applaus bekommen haben? Ja, das hat mich einfach sehr, sehr bewegt und deshalb wollte ich quasi, also nicht nur meine Perspektive und unsere jetzige Perspektive darauf, dass das einfach ein riesiges Verbrechen war, sondern ich wollte halt auch ihre Emotionen. Ich wollte sie gefragt haben mit meinem Lied.
Du thematisierst im Songtext auch immer wieder das Thema Wut. Welche Bedeutung hat denn diese Emotion für deine Musik, aber auch für deinen persönlichen Aktivismus?
Ja, also das Thema Wut ist bei Ungerechtigkeit, finde ich, geht das eigentlich immer ziemlich einher bei mir. Ich werde schnell wütend bei Ungerechtigkeit und das kann auch ein Motor sein im Aktivismus und ich will dich rächen und ich will schreien. Ich möchte, also ich finde, das hat auch so eine Energie, wenn das auf meinen Konzerten alle gemeinsam singen und für Rosalind Franklin quasi in diesem Moment kurz wütend sind, weil das einfach so hingenommen wurde und so viele Emotionen einfach unter den Teppich gekehrt wurden. Deshalb finde ich das ja berechtigt und auch irgendwie stark und schön, wenn wir alle kollektiv wütend sind, um wirklich ja da was rauslassen zu können.
Vielen, vielen Dank, Wilhelmine, dass du mit uns nochmal über deine persönliche Beziehung zu Rosalind Franklin und zu deinem Song gesprochen hast. Und wir kehren jetzt zurück zur Folge.
Hast du denn jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge noch andere Filme, Bücher, Podcasts konsumiert, die du empfehlen kannst?
Also nicht unbedingt empfehlen, aber die ich auf jeden Fall gern erwähnen würde. Denn tatsächlich im Vergleich zu den anderen Frauen, über die wir bisher gesprochen haben, was ja noch nicht so viele sind, gibt es aber über Rosalind Franklin eigentlich ziemlich viel an Literatur, Filmen, Theaterstücken. Mhm. Also es geht los, das ist nochmal ein ganz spannender Aspekt. Nachdem Watson seine Autobiografie The Double Helix veröffentlicht hatte, hat nämlich eine enge Freundin von Rosalind Franklin das gelesen und sich natürlich aufgeregt, wie sie da dargestellt wird. Das haben wir ja auch schon besprochen, wie falsch das eigentlich alles war. Und hat dann selber angefangen, eine Biografie über Rosalind Franklin zu schreiben. Hat sich richtig tief da in irgendwie Archivalien gestürzt und hat dann eben 1975 Rosalind Franklin and DNA herausgebracht. Und das Buch beleuchtet tatsächlich nur die Jahre 1951 bis 1953. Und sie selber bezeichnet es aber gar nicht als Biografie, sondern sagt, es ist ein Protest gegen das Buch von Watson. Mhm. Das Buch wurde dafür kritisiert, dass sie Franklin fälschlicherweise als feministische Ikone stilisiert und den Sexismus der Zeit falsch repräsentiert. Es ist aber, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel dazu, dass man sie eben, ja, ist doof zu sagen, wiederentdeckt, aber dass sie eben die Aufmerksamkeit auch bekommen hat, die sie kommen sollte. Und ein zweites Werk, sag ich mal, das nochmal wirklich sie in die Öffentlichkeit gerückt hat, ist die BBC-Dokumentation oder das ist so eine nachgespielte Biografie. Wie nennt man das?
Ein
Biopic?
Ja, ich glaube schon.
Genau, das ist von 1987, heißt Life Story und da in der Rolle von James Watson ist Jeff Goldblum.
Wo wir wieder bei Jurassic Park wären.
Ja, so schließt sich der Kreis. Und Juliet Stevenson als Rosalind Franklin, da wurde eben Rosalind nochmal einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Zum anderen gibt es zum Beispiel noch das Theaterstück Photo 51 von 2008, das 2015 mit Nicole Kidman als Rosalind Franklin am Londoner West End aufgeführt wurde und 2016 auch mit ihr verfilmt wurde.
Es gibt doch auch ein Kinderbuch über sie, oder? Dieses Little People, Big Dreams?
Genau, Little People, Big Dreams. Das sind diese Bücher, mit denen, wo so illustriert Kleine. Mit großen Augen auch oft.
Hört die, euch die erste Folge an.
Die Geschichten von bekannten Persönlichkeiten, auch vielen Frauen, aber auch Männern, dargestellt werden. Genau, Band 65 von 2021 ist es. Das war auch ganz schön gemacht. Und ihre eigene Schwester, Jennifer Glynn, hat 2012 das Buch My Sister Rosalind Franklin rausgebracht, was sich aber mehr so auf die Familiengeschichte und Rosalind Franklin als Person quasi beschränkt und nicht unbedingt so doll auf diesen, ja, auf diese wissenschaftliche Auseinandersetzung.
Vielleicht noch mal als kleine Info am Rande. Ihr findet alle Quellen und was wir dafür benutzt haben für die Recherche übrigens auch immer in den Shownotes von diesem Podcast. Ihr müsst euch jetzt also nicht alles mitschreiben, sondern ihr könnt einfach in die Shownotes gucken und da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse, an die ihr uns weitere Tipps schreiben könnt, wenn ihr wollt, oder ganz viel Lob oder Bilder von euren Blutgruppen.
Katzen und Blutgruppen. Nehmen wir beides. Genau. Was es auch noch gibt, wirklich zahlreiche Forschungseinrichtungen, Awards und auch Straßen sind nach Rosalind Franklin benannt. Tatsächlich, die Auszeichnungen und Stipendien sind oft auch für Frauen in der Wissenschaft spezifisch. Und was es gibt, oh, das ist eine schwierige Sache, es gibt einen historischen Roman von Petra Hucke, die Entdeckerin des Lebens, Rosalind Franklin. Die brillante Wissenschaftlerin entschlüsselt die DNA und entdeckt die Liebe.
Oh, wow.
Von 2023. Da, ja, also sie gibt schon die Biografie wieder, aber sie hat auch so ein bisschen so einen fiktionalen Part, dass sie sich nämlich, dass sie eine kleine Romanze mit ihrem Assistenten Oliver hat, was halt in Wirklichkeit nicht passiert ist.
Liebe im Labor.
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, manche Leute haben die Einstellung, damit Frauen sich irgendwie für inhaltlich tiefere Themen interessieren, muss ein bisschen Romantik dabei sein.
Ich mache jetzt keinen Witz darüber, wie man zusammen die DNA entschlüsseln kann.
Genau, und zu guter Letzt passiert in ein paar Jahren noch etwas sehr Spannendes. Und zwar der Mars-Rover, der 2028 auf den Mars geschickt wird, um nach Spuren vergangenen oder bestehenden Lebens dort zu suchen, heißt Rosalind Franklin.
Wie süß!
Und zwar wurde das nämlich über eine Umfrage der britischen Raumfahrtbehörde der Name beschlossen. Da konnte man Vorschläge machen. Über 35.000 Vorschläge wurden eingereicht. Und Rosalind Franklin wurde eben festgelegt. Unter den Vorschlägen war übrigens auch Rover McRover Face. Eine meiner liebsten Stories, wenn es in Großbritannien darum geht, Namen für irgendwelche Forschungsgeräte oder ja, Fahrzeuge zu vergeben, dass immer Boaty Mac Boatface, Rover Mac Roverface und so weiter mit dabei ist. Aber diesmal hat sich zum Glück Rosalind Franklin durchgesetzt.
Ja, ich würde sagen, weiter kann man es kaum schaffen als bis zum Mars. Ist ja auch irgendwie ein schönes Sinnbild von fast verdrängt bis für immer im Weltall als Weltraumschrott zu existieren. Nein, aber schön, dass sich auf so unterschiedliche Art und Weisen an sie erinnert wird heutzutage.
Auf jeden Fall. Also danke euch fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass auch ihr noch 2028 treue ZuhörerInnen seid und unser Podcast bis dahin wenigstens vielleicht noch existiert.
Oder ihr seid zumindest bis dahin Rosalind Franklin-Fans. Ich glaube, das ist auf jeden Fall realistisch. Wir beide ziehen aber auch weiter durch und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Ciao, ciao,
miau. Tschüss.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau. Bis zum nächsten Mal.